Ja, guten Morgen. Heute Palmsonntag. Passend zum Tag in der Predigtreihe im Johannesevangelium sind wir bei Johannes 12 und in dem Fall dann der Einzug vom Herrn Jesus, wie er nach Jerusalem einzieht. Johannes 12, Vers 12 bis 22. Das ist unser Predigttext. Und zum Einstieg eben ja so ein kleines Bild, nicht weil es heute um Rodeo geht oder weil irgendwie wir über Cowboys reden, sondern weil das der Titel der Predigt so ein bisschen wiedergibt oder ihr versteht es gleich, wenn das nämlich heißt, aufs falsche Pferd gesetzt. Der König kommt, aber anders als gedacht. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Aufs falsche Pferd gesetzt. Und ich lese den Text, ihr könnt da vorne mitlesen oder eure Bibel zücken, Johannes 12, ab Vers 12. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Die Volksmenge, die bei ihm war, bezeugte nun, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um an dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und wiederum kommt Andreas mit Philippus und sie sagen es Jesus. So viel zunächst der Bibeltext. Stellt euch eine Szene vor, ein weltbekannter, Prominenter kommt in eine große Stadt zu einem Festanlass. Tausende jubeln, vielleicht sind einige schon eine Nacht vorher oder einen Tag vorher angereist, haben gezeltet oder irgendwo die Zeit verbracht, damit sie einen guten Platz kriegen, sich irgendwo positioniert. Viele Stunden warten, Ausschau halten. Ja, man hat natürlich alles dabei, macht Selfies, schwenkt Plakate und alle warten, alle wollen ihn sehen. Alle wollen ihn am liebsten berühren. Ihm zujubeln. So ähnlich muss es damals gewesen sein, als Jesus nach Jerusalem kommt. Der Jubel war echt. Die Menschen sind begeistert. Sie erwarten was Großes. Er hat schließlich einen Menschen, der schon halb verwest war und entsprechend Geruch verbreitet hat, auf Deutsch schon abartig gestunken hat, den hat der war richtig mausetot und den hat er aus dem Grab gerufen und der war wirklich wieder lebendig. Von diesem Menschen, da kann man doch was erwarten, zu Recht. Aber sie haben keine Ahnung, wie anders dieser Jesus ist. Aufs falsche Pferd gesetzt, der König kommt, aber ganz anders. Da kommt der Text, sie rufen, Hosianna, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, ein Psalm, der besonders zum Passafest, aber auch zu Pfingsten und zum Laubhüttenfest gesungen wurde und daher den Juden sehr bekannt war. Und dieses Hosianna heißt auf Hebräisch wörtlich übersetzt, hilf doch, Herr, oder ach, Herr, hilf. Und deswegen ist das auch dieses Zitat aus dem Psalm 118, wo es heißt, hilf doch Herr, ach Herr, hilf, gesegnet sei der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Sie begrüßen ihn als Messias, wie einen, der endlich politische Macht bringt, der vielleicht die Römer vertreibt, das Reich Davids wiederherstellt. Viele von ihnen waren sicher bei der Auferweckung des Lazarus dabei oder haben davon gehört. Und sie hoffen, jetzt wird alles besser. Und Jesus, ja, er kommt. Auf einem Esel. Warum macht er das? Johannes erklärt es kurz und knapp mit einem Verweis auf das Alte Testament. Genauer gesagt auf Sacharja 9. Da steht, könnt ihr lesen, aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen der Eselin. In den anderen Evangelien ist es etwas ausführlicher beschrieben, wie es dazu kam, dass der Jesus auf diesem Esel reitet. Ich zitiere Matthäus 21, da steht von Vers 1 bis 5, und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf euch gegenüber und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr benötigt sie und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Markus schreibt in seinem Evangelium noch als Ergänzung, dass es ein junger Esel war, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Also nicht nur kein Pferd, sondern ein Esel und dann auch noch ein Jungtier, auf dem noch nie jemand saß. Allein das ist ein Wunder, dass dieser Esel, dieser kleine Esel, dieses Fohlen überhaupt so mitmacht. Ja, so ein Esel, so ein kleiner, stellt euch vor, da soll ich drauf sitzen. Also schwierig. Aber dass Könige auf einem Esel reiten, ist gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Das war schon bei Salomo so. In 1. Könige 1, da steht das, da sagt David, der Vater von Salomo, nehmt die Knechte eures Herrn mit euch, setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier, also es war kein Esel, aber ein Maultier, also aber trotzdem, und führt ihn zum Gihon hinab. Und der Priester Zadok salbe ihn dort mit dem Propheten Nathan zum König über Israel und blast die Posaunen und sagt, es lebe der König Salomo. Also zur Salbung eines Königs war das schon nicht ungewöhnlich, so mit dem Esel zu reiten. Und so ist es auch hier, ein König kommt. Ja, aber einer, der Frieden bringt. Kein Militärherrscher, kein Revolutionär mit dem Schwert, sondern einer, der eine ganz andere Revolution bringt. Eine Revolution der Herzen. Er stellt die üblichen Machtverhältnisse auf den Kopf. In Gottes Reich ist nicht der Mächtige groß, sondern der Demütige, der Dienende. Nicht der Gewalt ausübt, sondern der, der liebt. Schauen wir uns kurz die Stellen im Johannesevangelium an, in denen von einem König die Rede ist. Keine Angst, es sind nicht so viele, aber es macht die Besonderheit des Königswesens im Johannesevangelium deutlich. Ziemlich am Anfang vom Johannesevangelium, gleich im 1. Kapitel, da steht, da wird der König erstmals genannt und da steht, Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Da spricht diese Hoffnung auf den machtvollen König, wie ihn die Juden sich vorstellten und wünschten. Und wie sich auch hier diese Menschen, die jetzt in Jerusalem waren, das vorgestellt haben, wie diese Hoffnung mitschwingt, da ist einer, der bringt uns endlich Veränderung. Aber schon bei der zweiten Stelle im Johannesevangelium, wo es um König geht, da macht Johannes ganz deutlich, das ist im Kapitel 6, Vers 15, dass dieser Weg, den die Juden sich da so vorgestellt haben, nicht der Weg war, den Jesus im Blick hatte. Da nun Jesus erkannte, Johannes 6, Vers 15, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Und dann kommt der Begriff König erst wieder im Kapitel 18 vor. Kapitel 18, Vers 33, da steht: Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Und dann Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Und im Kapitel 19, Vers 3, da wird er verspottet. Sie kommen auf ihn zu und sagen: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Angesicht. Und wie es für einen König üblich ist, vielleicht, wie man das auch kennt, wenn dann so ein neuer König da ist, der dann auf dem Balkon präsentiert wird seinem Volk, ja, so wird in Johannes 14 auch ein König dem Volk präsentiert, und zwar verächtlich und lächerlich. Es war aber Rüsttag des Passa und es war um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehe euer König! Und das letzte Mal das Wort König im Johannesevangelium ist erwähnt in Johannes 19, Vers 19, wo Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Ein besonderer Königsweg in diesem Johannesevangelium. Zuerst klar benannt als der Sohn Gottes, der König Israels, der sich aber dann gar nicht darauf einlässt, von den Menschen zum König gemacht zu werden. Ja, und dann sogar lächerlich und verhöhnend als König betitelt zu werden, weil er es angeblich sein will, aber irgendwie gar nicht hinkriegt. In den Augen der Juden und des Volkes ein enttäuschender Versager. Vom umjubelten, triumphalen, königlichen Einzug auf diesem kleinen Esel in Jerusalem, mit jubelnder Menge und Palmzweigen und lobendem Freudengesang, innerhalb weniger Tage hin zum verspotteten Pseudokönig mit Dornenkrone und verachtender Meute, die schreit: Kreuzige ihn! Der König am Kreuz ist nicht das Zeichen der Niederlage, sondern der Liebe Gottes. Das ist der Weg dieses Königs. Und dieser Weg beginnt hier mit einem Esel, nicht mit einem Thron. Ein Zeichen der Demut und der Haltung dieses Jesus, aber auch ein Zeichen seiner Macht und Kontrolle. Denn dieser Esel hätte ihn nicht tragen können, wenn er ihn nicht dazu befähigt hätte. Die Menschenmenge erwartet einen Auftritt in Macht und Stärke. Also, sicherlich ja mal kein König auf dem Esel, oder? Das ist doch nicht angemessen. Sie haben auf das falsche Pferd gesetzt. Ein König und Herrscher hoch zu Ross, der das Volk versteht, seine Bedürfnisse kennt und sich auch endlich mal durchsetzt. Ein Kümmerer, ein Aufräumer, ein Problemewegnehmer. Ein Anpacker. Und dann kann man sogar auch noch anzweifeln, ob sie ihn überhaupt wirklich sehen wollten. Denn in den Versen 17 und 18, ihr könnt es da vorne mitlesen, da steht: Die Volksmenge, die bei ihm war, bezeugte nun, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Also in diesem gleichen Kapitel, ein paar Verse vorher, der Vers 9, das hatten wir letzten Sonntag in der Predigt, da steht es auch, eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Und obwohl sie ihn so laut umjubelten, führt sie die Enttäuschung über die nicht eingelöste Erwartung dazu, kurze Zeit später aus Leibeskräften zu schreien, hinweg mit dem, kreuzige ihn. Vom Hosianna zum kreuzige ihn innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Jetzt die Frage an dich und mich, wie erwartest du den König? Willst du überhaupt Jesus in deinem Leben die Kontrolle überlassen? Was erwartest du von Jesus in deinem persönlichen Leben? Wartest du auf die Alles-wird-gut-Zeit? Oder wenigstens Alles-wird-besser? Willst du ihn sehen? Oder nur von seinen Wunderkräften profitieren? Vertraust du ihm auch noch, wenn es auf Wege geht, die dir unbequem erscheinen oder Dinge passieren, die du sinnlos findest oder die dich einfach nur nerven? Hast du vielleicht auch konkrete Pläne und Vorstellungen, was dieser Mann auf dem Esel in deinem Leben wirken soll? Und bist gefrustet, wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Setze nicht aufs falsche Pferd und denke, dass du besser weißt, was richtig für dich und dein Leben ist, als der, der nicht nur dich, sondern auch alles andere geschaffen hat und daher natürlich am besten weiß, erstens, wie es weitergeht, zweitens, was für dich am besten ist. Er hat die Kontrolle und den Überblick und er macht keine Fehler. Aber das ist nicht immer leicht zu akzeptieren und besonders dann schwierig, wenn man eben etwas nicht versteht. Die Jünger, die haben auch nicht alles verstanden. Das haben wir gelesen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm das getan hatten. Eigentlich beruhigend. Die ganz lange mit dem Herrn Jesus unterwegs waren, ihn viel erlebt haben, in vielen Situationen, auch die haben es nicht verstanden. Beruhigend für uns, ja, dass das auch gar nicht schlimm ist, wenn wir mal was nicht verstehen. Das zeigt irgendwo auch, dass Gottes Wege oft erst im Rückblick von uns verstanden werden. Manchmal ist unser Glaube auch ein bisschen so, wie so ein Puzzle, wie so ein Mosaik. Während wir mittendrin sind in diesem Geschehen, in der Situation, da sehen wir nur unsere Sicht, nur einen einzigen kleinen Teil, Bruchstücke. Und es verwirrt uns manchmal und wir verstehen vieles nicht. Aber mit der Zeit entsteht ein Bild. Und dieses Bild ist größer als wir. Und daher müssen wir manchmal lernen, Dinge zu akzeptieren, die für uns unverständlich, undurchsichtig, möglicherweise auch unlogisch erscheinen, weil wir nicht diejenigen sind, die das große Ganze sehen, sondern alles in allem nur aus unserem Blickwinkel kennen und beurteilen. Gottes Wege sind nicht deine und auch nicht meine Wege. Das lesen wir in Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Jünger begreifen erst nach Ostern, was das alles bedeutet. Nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Die Herrlichkeit von Jesus und seine Siegeskraft zeigt sich nicht in äußerer Macht, sondern in der Erniedrigung am Kreuz. Und Gottes Handschrift zeigt sich in deinem Leben nicht dadurch, dass alles nach deinen Erwartungen verläuft und der dich nach Wünschen und Belieben segnet, sondern indem du ihm Vertrauen schenkst, auch ohne alles zu verstehen. In Vers 20 lesen wir von einigen Griechen, also Nichtjuden, Menschen aus der Welt da draußen, Fremde, Ausländer, Menschen ohne Verheißung auf einen Messias. Und die sagen, wir wollen Jesus sehen. Und sie fragen den Philippus. Und da steht jetzt nicht viel im Text, wie das zustande kommt oder wie der Philippus da mit umgegangen ist. Aber vielleicht hatte der Philippus einfach Angst. So Ausländer, die jetzt so gar nichts wirklich mit den Juden direkt zu tun hatten und an so einem Fest, wo jetzt da alle Juden da so beisammen sind und dann da so die komischen Griechen jetzt da einfach in dieser Metropole der Juden die zu integrieren. Vielleicht hat er da Skrupel. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel hinein, dass der Philippus da menschenscheu war. Aber unabhängig davon, wie die Situation war, finde ich dieses Beispiel hier von dem Philippus, was ganz kurz nur erwähnt ist, irgendwo mutmachend und auch wunderbar. Ein tolles Beispiel und Vorbild für eine Vorgehensweise. Der Philippus scheint irgendwie unsicher zu sein, was er jetzt tun soll. Also was macht er? Er geht zu Andreas. Verständliche Reaktion, oder? Dass man zum Andreas geht, wenn man unsicher ist. Also, ich meine zu dem. Naja, also der eine ist unsicher und sagt es dem anderen. Und sie gehen beide damit zu Jesus. Das ist ein Beispiel einer echt guten Freundschaft. Ich bin mir unsicher, wie ich in einer bestimmten Situation weitergehen soll. Also gehe ich zu einem, dem ich vertrauen kann und der mich nicht ignoriert und damit alleine lässt, aber der vielleicht auch keine Lösung hat, aber mich dahin bringt, dass ich es bei Jesus ablade. Was zeigt diese Beschreibung mit den Griechen? Ja, das war so, die Juden haben den Herrn Jesus abgelehnt und dadurch hat sich einfach diese gute Botschaft weiter verbreitet und geöffnet, auch für andere Nationen. Und diese Griechen sind da ein Beispiel eben auch dafür, wie das Evangelium weitergebracht wurde in die Welt und so auch zu uns gekommen ist. Das heißt, diese Nachricht oder dass da jetzt Griechen mit dabei sind, ist ein Zeichen und eine deutliche, ja, wahrnehmbare Erweiterung, dass jetzt die Botschaft von Jesus in die Welt geht. Die Welt fängt an, sich für Jesus zu interessieren. Das Evangelium beginnt sich zu öffnen für die ganze Menschheit. Aber in dieser Bitte von den Griechen, wir wollen Jesus sehen, ja, da kann man auch den tiefen Wunsch von vielen Menschen heute sehen. Manche Menschen haben bewusst, viele aber wahrscheinlich unbewusst und unausgesprochen den Wunsch, wir wollen Jesus sehen. Denn es ist letztendlich, das ist meine Überzeugung, eine Tatsache, dass jeder Mensch sich nach Gott sehnt. Wir lesen in Prediger 3, Vers 11, er aber, also Gott, tut alles fein zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Gott hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ein Wunsch nach Ewigkeit, einen Wunsch nach dem Ewigen. Und wer ist der Ewige? Gott. Und so sucht, auch wenn er es glaubt oder nicht, jeder Mensch nach Jesus. Manche bewusst, manche unbewusst, manche verdrängen es auch. Aber eigentlich ist die Seele, die sucht. Und sie schreit, ich will Jesus sehen. Und das ist jetzt die Herausforderung an uns Christen heute, Menschen zu sein oder zu werden, an denen andere Menschen etwas von Jesus sehen können. In unseren Worten, in unserer Art zu leben, zu lieben und zu vergeben. Philippus und Andreas bringen die Griechen zu Jesus. Beziehungsweise stimmt es gar nicht so, steht ja gar nicht im Text. Sie haben gar nicht die Griechen zu Jesus gebracht, sondern haben einfach die Frage von den Griechen dem Herrn Jesus gesagt. Und so ist es auch heute, dass wir niemanden zu Jesus bringen können, aber wir können Menschen Gott anbefehlen. Wir können beten für sie und können natürlich in unserem Leben ein Wegweiser sein. Philippus und Andreas bringen die Griechen auf diese Art zu Jesus. Genau das ist unsere Aufgabe, auch heute Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Nicht als religiöses Produkt, sondern als lebendige Beziehung. Was bleibt jetzt von dieser Geschichte? Zwischen Palmzweigen und Kreuz. Jesus ist der König, aber einer, der auf seine Macht verzichtet. Er bringt nicht das, was die Leute erwarten und vielleicht auch, was du erwartest, sondern das, was sie wirklich brauchen, was du brauchst. Die Jünger begreifen erst gar nichts und später erst. Genauso geht es uns auch oft. Das muss uns nicht beunruhigen und heißt auch nicht, dass wir jetzt nichts mehr versuchen sollen zu verstehen, aber das heißt, dass es einfach normal ist, dass wir nicht alles verstehen, was Gott tut, weil er einfach viel größer ist als wir. Die Welt beginnt sich nach Jesus zu sehnen und wir sind gerufen, diese Sehnsucht ernst zu nehmen. Ja, das ist jetzt so eine mutige Aussage, ne? Die Welt beginnt sich nach Jesus zu sehnen. Man meint ja fast, das stimmt ja nicht oder das sind ja immer mehr, die ihn ablehnen. Trotzdem nochmal, in Prediger 3, Vers 11 steht, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat und deswegen lass uns nicht zu viel davon immer wieder scheu werden und ach ja, es bringt ja doch nichts, Menschen was weiterzugeben. Doch, viele Menschen suchen. Sie merken es nur selbst noch nicht. Der Einzug in Jerusalem ist der Anfang vom Ende, aber auch der Anfang von etwas ganz Neuem. Denn dieser Weg führt ans Kreuz und durch das Kreuz hindurch zum Leben, zum wahren Sieg. Jesus zieht in die Stadt ein, aber eigentlich zieht er in unsere Welt ein, in unsere Herzen, in unser Chaos. Und er bleibt nicht außen, sondern er kommt ganz nah. Die Frage ist, wollen wir ihn sehen? Wollen wir ihn sehen? Und lassen wir andere durch uns etwas von ihm sehen?